Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Heute sind wir wieder mit der Reihe Lesungen auf Sendung. Sie hören die 6. Folge und weitere Auszüge aus der Serie Sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram, Wahrheit, Güte, Schönheit. Diese Sendung legen wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Im Vorwort des ersten Bandes sagt Professor Kasturi:
Viele Jahre lang machte auch ich in meinem verbohrten Stolz keinerlei Anstrengung, ihm, Baba, zu begegnen. Jetzt aber lade ich alle dazu ein, seine Gnade und seine Barmherzigkeit mit mir zu teilen und Zeugnis abzulegen von der göttlichen Kraft, die er verkörpert. Möge dieses Buch der Menschheit ein Wegweiser sein zu dem neuen Leben, das von Satyam, Shivam, Sundaram, von Wahrheit, Güte und Schönheit erfüllt ist.
Lasst uns nun eine kleine Rückschau der vergangenen Sendungen halten. Wir hörten von Swamis Geburt und den zuvor stattgefundenen merkwürdigen Begleiterscheinungen, zum Beispiel wie die Musikinstrumente nachts von selbst zu spielen begannen, wie die Frauen entdeckten, dass das soeben geborene Kind auf einem Bett ruhte, unter dem eine Kobra sich verbarg. Dann waren da die Köstlichkeiten aus seiner Kindheit, Schulzeit und Jugend, die uns immer wieder erfreuen. Schon im zarten Alter von etwa 4 Jahren ließ er sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit für die Notleidenden und Bedürftigen und seine Bescheidenheit und Rücksichtnahme auf die ihn umgebenden Menschen erkennen. Während seiner Schulzeit war er der Liebling aller. Nach seiner Verkündung, ich bin nicht länger euer Satya, ich bin Sai, begannen immer mehr Menschen herbeizuströmen, um ihm ihre Huldigung darzubringen. Wir hörten von der unbeschreibbaren Hingabe Subhamas, die ihr Haus für die Devotis zur Verfügung stellte und ihm und ihnen hingebungsvoll diente. Als es zu klein wurde für den nicht endenden Strom der Pilger, ließen sie ein Gebäude errichten, den man heute den alten Mandir nennt. Wir erfuhren von dem Bau des neuen Mandirs, der den Namen Prashanti Nilayam, Ort des höchsten Friedens, erhielt, und von dem Bau des ersten Krankenhauses in Prashanti Nilayam. Die vorangegangenen Folgen schilderten die vielen Situationen und Ereignisse, die wir Wunder nennen und die Swami seine Visitenkarte nannte. In den Jahren ab 1957 reiste Swami viel im Lande umher und sprach zu der Dorfbevölkerung über Themen wie spirituelle Bußübungen, über den physischen Körper oder über die Notwendigkeit, in den Herzen der Kinder die Liebe zu Gott, Mut und Selbstachtung und die Gewohnheit zur Wahrhaftigkeit zu sehen.
Die Ernte der Glückseligkeit ist meine Nahrung. Das ist der einzige Dienst, den ihr für mich tun müsst. Es gibt nichts Höheres als das. Wenn ihr diese guten Worte und die Wahrheit, die um euretwillen geschrieben wurde, nicht fortwerft, sondern sie in die Praxis umsetzt und Freude daraus zieht, dann ist diese Freude die Nahrung, von der ich lebe. Wenn ihr so meinen Worten gemäß handelt und sie täglich in die Praxis umsetzt, werde ich euch mit Freude immer mehr erzählen, denn das ist der Grund, weshalb ich gekommen bin.
Wir begleiten Swami auf seinen Reisen, die bis hinauf in den Norden Indiens, in die Himalaya-Regionen führten. Die Lesung beschreibt wundervolle Begegnungen und Begebenheiten. Wir hören von seinem Aufenthalt in Rishikesh und von Besuchen weiterer Pilgerstätten. Niemand braucht auf der Suche nach der Glückseligkeit an irgendeinen bestimmten Ort zu gehen. Sie ist in euch als ein Funke. Sie muss nur zu einer großen Flamme und zu einem Feuer entfacht werden.
Sai Baba Lord. Ich erinnere mich an einen Abend, als Baba mit Swami Sadananda in die Hügel hinter dem Nilayam hinausging, um ihm eine natürliche Quelle zu zeigen. Ich war mit von der Partie. Baba setzte sich neben die Quelle und sprach davon, dass das kosmische Bewusstsein in Mensch, Tier, Pflanze und Stein existierte, und Swami Sadananda zitierte Stellen aus den Upanishaden, um zu zeigen, dass die gleichen Gedanken in unseren alten heiligen Schriften enthalten sind. Plötzlich nahm Babas Stimme einen gebieterischen Ton an und verkündete: »Du nennst sie uralt? Ich kenne sie alle. Ich bin jenseits von Raum und Zeit.« Das Gespräch ging dann über zum Shaivismus und das Linga und dessen Bedeutung, denn Sadananda hatte in der Zeit, als er an der Universität von Madras war, eine Doktorarbeit über das Thema Ursprung und Frühgeschichte des südindischen Shaivismus verfasst. An jenem Tag wurde der Neujahrstag der Tamilen gefeiert, und Baba schenkte jedem Poli eine Süßigkeit, die jede Hausfrau in Tamil an diesem glückverheißenden Tag zubereiten muss. Er verschaffte sie sich durch ein einfaches Kreisen seiner Hand. Als Baba nach einigen Tagen für eine kurze Zeit nach Kodaikanal fuhr, gingen Swami Sadananda und Swami Sachidananda auch mit. Die 6 Wochen in den Bergen gaben den Samnyasins viele Gelegenheiten, Babas Gnade in reichem Maße zu empfangen. Sie konnten einen Schimmer von Babas einzigartiger Göttlichkeit erhaschen. Swami Sachidananda sprach hierüber, als er zur Einweihung des Meditationswäldchens, die am 29. Januar 1957 stattfand, nach Puttaparthi kam. Er sagte, für wen auch immer andere Menschen Baba hielten, er sei aufgrund seiner persönlichen Erfahrung zu der Überzeugung gelangt, dass Baba der innere Lenker von allen und allem, die Verkörperung ununterbrochenen Bewusstseins, allwissend und die geistige Wirklichkeit allen Seins sei. Dann erzählte er, wie er zu dieser Überzeugung gekommen war. Eines Nachmittags war er mit Baba in dessen Zimmer im Bungalow in Kodaikanal. Baba ruhte auf seinem Bett. Plötzlich stand er auf und rief laut auf Telugu: »Nicht schießen!« und fiel in einer sogenannten Trance auf das Bett zurück, was man aber eher eine außerkörperliche Reise nennen könnte. Sein Körper wurde starr und blieb etwa 1 Stunde lang in diesem Zustand. Als er zurückkam und wieder von seinem Körper Besitz ergriff, schaute er die Menschen, die um ihn herumstanden, an und sagte, man müsse dringend ein Telegramm an eine Adresse in Bhopal schicken. Er diktierte die Adresse und die Nachricht. Diese lautete: »Mach dir keine Sorgen, der Revolver ist bei mir, Baba.« Swami Sachidananda äußerte Bedenken, ob die Post eine solche Nachricht weiter befördern würde, da von einem Revolver die Rede sei, was unter das Waffengesetz falle. Etliche andere pflichteten ihm bei, und es gab einiges hin und her. Baba wünschte, dass das Telegramm auf dem schnellsten Weg nach Bhopal geschickt würde, und so suchte man nach alternativen Formulierungen, um die Bestimmungen der Post zu umgehen. Swami Sachidananda schlug vor, Revolver durch das Wort Instrument zu ersetzen, und Baba stimmte zu, dass dies, soweit es den Empfänger betraf, die Nachricht richtig übermitteln würde. Das Telegramm kam schnell in 1000 Meilen entfernten Bhopal an. Alle waren gespannt, welche Tragödie abgewendet worden war. Aber Baba wehrte alle Versuche ab, ihm die Lösung des Rätsels zu entlocken. 4 Tage später jedoch kam ein Brief aus Bhopal an, der in Anwesenheit aller vorgelesen wurde und der enthüllte, dass Baba tatsächlich der Herr ist, der Gajendra und Prahalada gerettet hatte und Draupadi zu Hilfe geeilt war. Der Schreiber des Briefes hatte während des 2. Weltkrieges in der Armee gedient und hatte ein hohes Amt im Dienst der Regierung inne. Er war sehr empört über die administrativen Umbesetzungen, die im Zuge der Reorganisation der indischen Bundesstaaten nach der Unabhängigkeit vorgenommen worden waren. nach Dienstalter weit jüngere, waren seine Vorgesetzten geworden. Er hatte keine Nahestehenden, der ihn beschwichtigen, trösten oder seiner Leidensgeschichte zuhören konnte. Seine Frau war in ihr elterliches Dorf gereist. Verzweifelt über diese unglückliche Entwicklung seiner beruflichen Karriere beschloss er, seiner Erniedrigung mit Hilfe eines Revolvers ein Ende zu setzen. Es war einer zur Hand. Er drückte einmal zur Probe ab, um zu sehen, ob seine Hand ruhig genug für den tödlichen zweiten Schuss war. Aber bevor er zum zweiten Mal abdrücken konnte, hatte Baba gerufen, nicht schießen. Und von der Haustür kam lautes Klopfen. Baba war gekommen. Natürlich nicht als Baba, sondern in der Gestalt eines alten Studienfreundes, in Begleitung seiner Ehefrau und eines Kofferträgers mit einem Schrankkoffer und einem Seesack, um das Bild zu vervollständigen. Der Beamte rannte ins Schlafzimmer, legte den Revolver auf das Bett, warf ein Tuch darüber, lief zurück in die Diele, setzte ein der neuen Situation entsprechendes Gesicht auf und öffnete die Tür. Draußen, oh Wunder, standen die drei Formen Bhagavans, bereit, ihren Part zu spielen. Der Studienkamerad war von ungestümer und ausgelassener Art. Baba war durch spontane Materialisation zu einem Freund geworden, der genau die Eigenschaften hatte, die die Melancholie wegfegen und dem Beamten das Tonikum geben konnte, das ihn von seiner Verzweiflung heilen würde. Er reagierte auf die Behandlung und wurde sehr bald normal. Er lächelte sogar und lachte über die Scherze seines alten Freundes, und im Laufe des Gespräches schwanden alle Gedanken an Selbstmord. Auch die Frau beteiligte sich an der Unterhaltung, aber als sie hörte, dass die Frau des Hauses fort war, setzte der Besucher eine tief enttäuschte Miene auf und meinte, es sei besser, im Hause eines anderen Freundes zu übernachten. Und trotz des Drängens des Beamten, dem er soeben das Leben gerettet hatte, ging der Freund 45 Minuten, nachdem er sich materialisiert hatte, mitsamt der Frau, dem Kofferträger, dem Schrankkoffer und dem Seesack fort und ließ den Vorhang nach dieser exzellenten Darbietung fallen. Nachdem die Gäste gegangen waren, eilte der Beamte ins Schlafzimmer und stellte mit Schrecken fest, dass der Revolver nicht mehr da war. Nein, auch sonst nirgendwo im Haus. Wer konnte ihn weggenommen haben? Er war schon einmal in Putterpati gewesen, und seine Frau war eine glühende Anhängerin von Baba. Sollte es Baba gewesen sein? Natürlich, er musste es gewesen sein. Und die Besucher? Sollten auch sie eher gewesen sein? Der Mann schloss das Haus ab und begab sich in größter Eile zu der Adresse, die sein Freund angegeben hatte. Seine Zweifel wurden bestätigt. Es war niemand da. Die drei Besucher hatten sich in Luft aufgelöst, mitsamt dem Schrankkoffer und dem Seesack. Wieder zu Hause angelangt, rief er sich noch einmal die überwältigenden Ereignisse des Tages in Erinnerung. Da erschreckte ihn ein erneutes Klopfen an der Tür. Diesmal war es der Telegrammbote. Im Telegramm aus Kodaikanal stand: »Mach dir keine Sorgen. Das Instrument ist bei mir. Baba.« Swami Satchidananda sagte, dieses Ereignis sei viel denkwürdiger als das Parakaya Pravesha, wie es in den Puranas beschrieben wird. So etwas, sagte Swami Satchidananda, sei nur einem Avatar des Herrn möglich. Kein Wunder, dass dieser und Swami Sadananda ihrem Guru Swami Shivananda Saraswati in Rishikesh über Baba und seine göttlichen Eigenschaften einen Brief schrieben. Die beiden Swamis begleiteten Baba auch nach Cape Comorin, wohin er von Kodaikanal ausfuhr. Sie bekamen eine Ahnung von Babas universeller Botschaft, als sie sahen, wie er einen Rosenkranz mit dem Heiligen Kreuz und dem Körper Jesu Christi nahm, um einen Priester zu segnen. Als Baba über den Sand am Meeresufer bei Kanyakumari ging, bildeten sich bei jedem Schritt Kristallperlen. Die Devotees hoben sie auf und bewahrten sie in einem Kästchen aus Sandelholz. Es waren 84. Aber Baba sagte, es müssten insgesamt 108 sein, und als sie noch einmal zählten, waren es 108. Aus diesen Perlen, die auf so wunderbare Weise entstanden waren, ließ man eine Gebetskette anfertigen, die Baba Swami Sadananda schenkte. Nachdem Baba Periyardam den dortigen Naturschutzpark besucht hatte, fuhr er weiter nach Madurai und Mayuram und kehrte dann auf dem Weg über Selam, wo Swami Sachidananda einige Jahre gelebt hat, nach Puttaparthi zurück. So kam es, dass Baba bald ein Einladungsschreiben zu beantworten hatte, das von Swami Shivananda Saraswati kam, dem Präsidenten der Divine Life Society in Rishikesh. Diesem folgten schnell hintereinander energische Erinnerungsschreiben und Telegramme, und schließlich stimmte Baba zu, nach Nordindien zu reisen. Natürlich ist Baba nicht vom Reisen begeistert, um Sehenswürdigkeiten anzuschauen oder die Schönheiten der Natur zu bewundern. Er verspürt auch nicht den Drang, Pilgerfahrten zu unternehmen, denn er selbst ist das Ziel aller Pilgerfahrten. Als sich einst eine Mutter bei ihm beklagte, ihr Sohn habe sie nicht nach Puttaparthi begleiten wollen, sondern sei stattdessen nach Tirupati gefahren, sagte Baba, »Das heißt auch, zu mir zu kommen, denn ich bin kein anderer als der von jenem Hügel dort.« Durch reinen Willen kann Baba an jedem entferntesten Winkel der Erde sein, denn er ist jenseits von Raum und Zeit. Baba sagte, ich reise nicht etwa, weil ich mir eine Veränderung wünsche, mich erholen möchte oder gerne reise. Aber dort, wo es ein Verlangen nach geistigem Frieden gibt, eile ich hin, um Frieden zu schenken. Wo Mutlosigkeit ist, begebe ich mich schnellstens hin, um das verzagte Herz aufzurichten. Wo kein gegenseitiges Vertrauen ist, da beeile ich mich, um das Vertrauen wiederherzustellen. Ich bin immer in Bewegung, um die Mission zu erfüllen, um deretwillen ich gekommen bin. Swami Sachidananda fuhr etwas eher nach Rishikesh ab, denn wie er dem Autor sagte, den albernen Geschichten, die man über Baba verbreitet, muss ein Riegel vorgeschoben werden, und meine Sannyasin-Brüder müssen über Babas Göttlichkeit in Kenntnis gesetzt werden. Baba fuhr am 14. Juli 1957 mit dem Auto von Puttaparthi ab. Er machte einen Zwischenhalt in Medkurti, 37 Kilometer von Madanapalli entfernt, um im Ayodhya-Ashram eine silberne Statue von Shirdi Sai Baba zu enthüllen. Eine riesige Menge von Landbewohnern erwartete ihn dort seit dem Mittag und Baba sprach über eine Stunde lang zu ihnen. Er sagte, jede Arbeit, auch das Erbauen des Ashrams, sei im wahrsten Sinne des Wortes eine spirituelle Bußübung. Wenn sie im Geiste der Hingabe, ohne Stolz und mit keinem anderen Verlangen ausgeführt werde, als die Arbeit gut zu machen. Baba verurteilte die absichtliche Vernachlässigung des Körpers als Mittel zur Gottesverwirklichung. Er ist der Tabernakel des Herrn. Er ist das Boot, mit dessen Hilfe man das Meer von Geburt und Tod überqueren muss. Er ist ausgestattet mit den beiden Rudern Unterscheidungsvermögen und Entsagung. Daher muss man ihn in bester Verfassung halten. Indem er sich an die Frauen wandte, die dort versammelt waren, sprach er über die Notwendigkeit, in die Herzen der Kinder die Liebe zu Gott, Mut, Selbstachtung und die Gewohnheit zur Wahrhaftigkeit zu säen. Niemand braucht auf der Suche nach der Glückseligkeit an irgendeinen bestimmten Ort zu gehen, sagte er. Sie ist in euch als ein Funke. Sie muss nur zu einer großen Flamme und zu einem Feuer entfacht werden. Er erklärte, obwohl er die Erde in den Himmel und den Himmel in die Erde verwandeln könnte, bekämen die Menschen, die zu ihm kämen, nur das, worum sie bitten und was sie sich erwählt haben. Er sagte, Unterscheidungsvermögen und die Kraft der Entsagung entwickelten sich durch stetige Selbstprüfung. Das bedeutet, dass man unerbittlich jeden einzelnen Gedanken anhand der Prüfsteine Richtigkeit und Wahrheit überprüft. Der wahre Devotee muss seine Emotionen überwinden. Der wahre Einsiedler muss intellektuelle Schärfe kultivieren. Der wahre Dienende muss Geistesstärke entwickeln, sagte er. Die Reisegruppe kam am 15. Juli in Madras an und nach einem viertägigen Aufenthalt dort bestiegen Baba und die Devotees, die er für die Reise ausgewählt hatte, am 20. Juli das Flugzeug nach Delhi. Es amüsierte Baba sehr, dass man das Flugticket auf einen Mr. S.S. Baba ausgestellt hatte, und er lachte herzlich über den Mr. Baba wechselte im Flugzeug immer wieder den Platz und richtete es so ein, dass alle Passagiere das Privileg genießen konnten, ihm nahe zu sein. Einem Passagier, der ihn darum bat, gewährte er sogar hoch über den Wolken des Vidya-Gebirges ein Interview. Denn der Mann hatte Baba gerade entdeckt. Der Mann war sehr überrascht, als Baba ihm riet, die junge Lehrerin, die er liebte, zu heiraten. Glaubte er doch, dass niemand von diesem Kapitel seines Lebens etwas wusste. Baba versprach ihm, seine Eltern dahin zu bringen, der Verbindung zuzustimmen und ihren unnachgiebigen Widerstand aufzugeben. Um 16.20 Uhr landete die Maschine in Palam. Innerhalb einer Stunde nach seiner Ankunft im Sundanagar Bungalow, der für seinen Aufenthalt ausgewählt worden war, erhielt Baba einen Ruf von einem Devotee aus Bangalore und er verließ den Körper und beeilte sich, um diesen Menschen vor einem, wie er ihn später beschrieb, gefährlichen Schlaganfall zu bewahren. Zweimal täglich wurden Bhajans abgehalten, die sowohl die Devotees von Delhi anzogen, als auch deren Freunde und Angehörige, denen sie unentwegt über die Herrlichkeit ihres Gurus erzählten. Baba gewährte auch sehr vielen Menschen Interviews, in deren Verlauf er wie gewöhnlich ihre Probleme diagnostizierte und ihnen seine Gnade gewährte. Am 22. Juli fuhr Baba per Auto von Neu-Delhi nach Rishikesh. Swami Shivanandas Sannyasin-Schüler begleiteten Baba ab Haridwar und als er um 18.30 Uhr in Shivanandanagar eintraf, rief Swami Shivananda alle Ashrambewohner zu einer besonderen Versammlung und bot Baba ein herzliches Willkommen. Während Shivananda Baba mit zusammengelegten Händen begrüßte, wie es seine Gewohnheit war, erwiderte Baba den Gruß mit der segnenden Geste, einer symbolischen Geste, die Tausenden von geängstigten Seelen schon Frieden geschenkt hat. Shivanandanagar schmiegt sich in den Schoß der immergrünen Berge, liebevoll umschlungen vom rechten Arm von Mutter Ganga, dem Ganges. Wenn der Dunstschleier über dem Fluss sich gelegentlich durch einen leichten Wind hebt, erstrahlen am linken Ufer des Flusses eine Reihe von kleinen Tempeln und von Gebäuden, die den Gita Bhavan, den Svargashram, den Paramartha Niketam und so weiter beherbergen. Doch noch eindrucksvoller als diese Zeugen des dem Menschen angeborenen Heimwehs sind die waldbedeckten Berge auf beiden Seiten, die übermenschlichen Weisen gleichen, welche ganz in stiller Beschaulichkeit über das Unendliche verloren sind. Sie haben ihre Augen nach innen gekehrt und leben in glücklichem Nichtgewahrsein der Geschichte. Als Baba darüber sprach, dass er gewohnt sei, Dinge zu nehmen und zu geben, verwarf er alle falschen Erklärungen und sagte, dass sein Wille augenblicklich erfüllt werde. Er materialisiere Dinge, um seinen Devotees Freude zu bereiten, so wie ein Vater seinen kleinen Süßigkeiten gebe, womit er nicht seine Großzügigkeit oder seine Väterlichkeit unter Beweis stellen will. Er gebe die Dinge, um Menschen vor Sorgen und Angst zu bewahren und ihnen inneren Frieden zu sichern, um ihnen zu helfen, spirituelle Konzentration zu entwickeln und in vielen Fällen, um mit dem Lebensweg des Empfängers in Kontakt zu bleiben. Diese Dinge seien nicht dazu bestimmt, jemanden anzuziehen. Sie seien weder Produkte von Mantren noch von Ritualen. Sie würden auf die gleiche Weise hergestellt wie alle anderen Dinge auch, nur viel schneller, ja sogar augenblicklich. Sie hätten die gleiche Lebensdauer wie alle anderen materiellen Dinge. Meine größte Gabe ist göttliche Liebe. Die Devotees sollen danach streben, diese zu erlangen, ebenso wie Unterscheidungsvermögen und Entsagung, die nur der spirituelle Lehrer geben kann, sagte Baba. Anschließend materialisierte Baba mit einer einfachen Handbewegung eine herrliche Kette aus 108 Rudraksha-Perlen von ausgezeichneter Handarbeit. Jede Perle war in Gold gefasst und alle waren auf ein goldenes Band aufgefädelt. In der Mitte befand sich eine fünflächige Königsperle. Baba schenkte sie Swami Shivananda Saraswati. Er nahm auch eine große Menge heiliger Asche und rieb sie eigenhändig auf die Stirn des großen Weisen. Als der Swami am Abend die Versammlungshalle betrat und die einzigartige Kette trug, waren alle beeindruckt von ihrem Glanz und der kunstvollen Verarbeitung, auch von dem Wunder ihrer Erschaffung. Swami Shivananda sprach über Bhagavan und seine Botschaft. Er führte einige Gedanken über die Wirksamkeit der Namensrezitation aus und empfahl in seiner Funktion als medizinischer Ratgeber für jedermann eine tägliche Dosis Entsagung nebst einer regelmäßigen Einnahme des Namens Gottes. Der Ganges tauchte wieder in der Ansprache auf, die Baba am Abend hielt. Er sagte zu Beginn, dass Naram Wasser bedeute. Der Ganges, majestätisch dahinströmend, sei Narayana selbst. Tatsächlich seien die Hügel und Täler, der Himmel über uns, die Wälder, die Felsen, alle Dinge überall nichts als Manifestationen des Einen. Es war sein Wille. Ekoham Bahu Shyam. Eines bin ich. Vielfältig will ich sein. Und er wurde all dies. Die eine Sonne spiegelt sich in tausend Gefäßen, wenn diese Wasser enthalten. Das Wasser der Liebe zu Gott. Bhakti. Bhakti führt den Menschen von selbst zur höchsten Weisheit, Jnana, denn der Gott Hingegebene erkennt schnell und leicht, dass der Herr allem innewohnt und dass er der eine und einzige ist. Babas Ansprachen und Gespräche waren so voll von seltener und tiefer Weisheit, dass am Tag darauf eine Anzahl älterer Mönche und Schüler des spirituellen Weges zu Babas Haus kamen und ihn mit Fragen überhäuften, um ihre Zweifel zu klären. Die Fragen umfassten ein breites Spektrum von Themen wie der Stellenwert von Parakriti Dharma, die Ordnung der Welt, Paramartha Dharma, das Gesetz des höchsten Ziels, und Kartavya Dharma, das Gesetz der Pflicht im Kontext des Lebens. Die Natur von Shunya, Leere, und Purna, Fülle. Vigraha Aradhana, die Wirksamkeit und die Grenzen von Verehrung. Die Existenz von Geistern, den Modus operandi in Bezug auf den Willen des Herrn, Bhagavat Samkalpa und so weiter. Auch Swami Shivananda hatte jeden Abend während seines Aufenthalts stundenlange Diskussionen mit Baba, wo sie sich sehr nahe kamen. Baba gab dem Swami Früchte und materialisierte Vibhuti, um dessen Gesundheit wiederherzustellen, und es wurde festgestellt, dass es dem Swami von Tag zu Tag besser ging. Eines Tages nahm Baba Gangeswasser in seine Hand, und siehe da, es wurde zu süßem, duftendem Nektar, den er dem Swami gab, damit dieser ihn als Medizin nähme. Es war eine freudige Überraschung für viele im Ashram, als sie sahen, dass Swami Shivananda Baba an dem Tag, als er abreiste, voller Begeisterung die verschiedenen Bereiche des Ashrams zeigte und sogar die Treppen hinauf und hinabstieg. Denn an dem Tag, als Baba im Ashram angekommen war, und auch noch einige Tage darauf, hatte man den Swami im Rollstuhl umherfahren müssen. Der 26. Juli war ein Tag voller freudiger Erinnerungen für die Devotees und die Ashrambewohner. Denn an jenem Tag bestieg Baba einen Bus und unternahm eine Fahrt am Ufer des Ganges entlang zu einem Palast der Rani von Gangarwal, um dort einen stillen Morgen zu verbringen. Die ganze Strecke entlang war die Landschaft von erhebender Schönheit. Hier und dort konnte man zwischen den Bergen eine Hütte erkennen, über die ein ockerfarbenes Fähnchen wehte, was darauf hinwies, dass jemand mit dem Geist rang. Oder man sah einen Streifen kultivierten Landes, ein Zeichen, dass jemand mit den Elementen rang. Plötzlich endete die Straße in einem Kreisbogen und der Bus hielt ächzend vor einem malerischen kleinen Bungalow, der wie ein Juwel im Zentrum eines gepflegten Gartens gleich neben dem Gangesufer stand. Baba erspähte einen Jumbo-Baum voller Früchte und gleich dem heiligen Avayarmuruga pflückte er die Früchte und verteilte sie unter seinen Reisegefährten. Er setzte sich unter einen Baum am Ufer des Ganges und einige stellten ihm die Fragen, die sie bewegten. Es gab Fragen über das Wesen der Lehren der Upanishaden und ihren Wert in der heutigen Zeit. Baba antwortete, sie seien wie Wegweiser, die den Weg anzeigten. Der Pfad müsse gegangen werden, damit man die Freude erlebte, das Ziel erreicht zu haben. Eine Frage betraf Himmel und Hölle, von denen Baba sagte, sie existierten in dieser Welt selbst. Mönche erkundigten sich nach der Schau des Selbst und dem Dahinschwinden der Illusion am Punkt der Verwirklichung. Auf dem Rückweg ließ Baba den Bus an einer Stelle halten, wo eine dünne kleine Eisenstange ein schwach lesbares Namensschild trug. Vasishta Guha, Vasishta Höhle. Baba stieg zielstrebig die ziemlich steil abfallende Uferböschung hinab, als sei er schon oft dort gewesen und als sei ihm soeben eingefallen, dass er eine Verabredung mit dem Bewohner der Höhle habe. Nahe der Höhle macht der Ganges einen weiten Bogen. Ganz in der Nähe lässt ein kleiner Bach seine Opfergabe in den Ganges fließen, und so ist die Landschaft doppelt anziehend. Die Vasishta-Höhle hat einen ehrwürdigen Namen. Sie ist geheiligt durch das entbehrungsreiche Leben, das viele große Einsiedler und Mönche in der Vergangenheit dort verbrachten. Swami Purushottamananda, ein Schüler von Swami Brahmananda, aus dem Ramakrishna-Orden, der von Mahapurushji, einem anderen direkten Schüler von Sri Ramakrishna, in das mönchische Leben eingeweiht wurde, der schon 30 Jahre lang in dieser Höhle lebte, begrüßte Baba, als ob er ihn bereits erwartet habe. Er ist über 70 Jahre alt und er hat den größten Teil seines Lebens in strengster Askese und mit dem Studium der Schriften zugebracht. Von seinem Gesicht geht das natürliche Leuchten von spiritueller Freude aus, und die geringste Andeutung über die Herrlichkeit Gottes lässt ihn in den Zustand der glückseligen Einheit mit Gott, Samadhi, eintreten. Als er ein junger Mann von 27 Jahren war, hatte Brahmananda in Kanyakumari in seiner Hand gelesen und ihm vorausgesagt, dass er eine Höhle bewohnen und sein ganzes Leben nur noch unentwegt meditieren würde. Baba rief ihm die vielen Widrigkeiten in Erinnerung, mit denen er anfangs zu kämpfen hatte, als er in die Höhle zog. Da waren Leoparden und Kobras, der dreitägige Marsch nach Rishikesh und der verzweifelte Kampf um Salz und Streichhölzer. Er sprach von der Rettung, die er durch ein rein göttliches Eingreifen erfuhr. Baba wiederholte seinen Besuch am folgenden Abend, obwohl der Donner am Himmel rollte und einige derjenigen, die ihn begleiteten, grollten. Doch das Rollen erstarb und die Grollenden wurden beschämt. Dank Babas Gnade klärte sich der Himmel auf und der Regen hielt sich zurück. An jenem Tag sang Baba einige Lieder in der Höhle und einer der Swamis, die sich um Purushottamananda kümmerten, wünschte sich ein Lied von Tyagaraja. Baba fragte ihn großzügig, welches der Tyagaraja-Lieder er am liebsten hören würde. Und Swami Kalikananda sagte, er sehne sich nach dem Lied Sri Raghuvara Sugunalaya. Baba sang es, aus dem einfachen Grunde, ihn glücklich zu machen. Niemand hatte ihn das Lied je zuvor singen hören, und so empfanden wir es als ein besonderes Glück, für das wir Swami Kalikananda von Herzen dankten. Als Baba hörte, dass der Swami seit vielen Jahren an chronischen Magenschmerzen litt, nahm er einige Stücke Zuckerwerk aus dem Nichts und gab sie ihm, mit Anweisungen für seine Ernährung und so weiter. Er gab Purushottamananda auch eine Gebetskette aus glänzenden Kristallperlen, die sich in seiner Hand manifestierte. Aber noch geheimnisvoller und bedeutsamer war die Vision, die er Swami Purushottamananda an jenem Abend gewährte. Purushottamananda hatte schon im Jahre 1918 an seinem Guru geschrieben: Alles ist falsch und ich werde nicht eher in Frieden ruhen, bis und bevor ich nicht der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe. Nachdem sie alle anderen nach draußen geschickt hatten, gingen Baba und der Heilige in den hinteren Raum der Höhle. Sri Supparamaya, der Präsident der Divine Life Society von Venkatagiri, beschrieb, was er von außerhalb der Höhle sehen konnte, folgendermaßen: Selbst heute noch ist dieser Anblick meinem Gedächtnis eingeprägt. Ich stand in der Nähe des Höhleneingangs. Ich konnte sehen, was geschah. Baba legte seinen Kopf in Swami Purushottamanandas Schoß und streckte sich am Boden hin. Plötzlich war sein ganzer Körper in ein göttliches Leuchten getaucht. Sein Kopf und sein Gesicht schienen mir sehr viel größer geworden. Glänzende Strahlen gingen von seinem Gesicht aus. Ich wurde von einer seltsamen, unerklärlichen Freude überwältigt. Es war ungefähr 10 Uhr abends. Als wir Baba später drängten, uns die Vision näher zu erklären, sagte er, es sei eine Vision des Jyotir Padmanabha gewesen. Welch allerhöchste Gnade! Welch unermessliches Glück! Swami Purushottamananda verschied in der Mahashivaratri-Nacht des Jahres 1961 zu der Stunde, als das Linga geboren wurde. Auf dem Rückweg von der Höhle verließ Baba für kurze Zeit den Körper. Als wir ihn später fragten, ließ er sich herab und sagte uns, wo er gewesen war. Er sei gegangen, um einen großen Yogi vor einem nassen Grab zu bewahren. Dies erregte die Neugier aller, die um ihn waren, und man rückte näher an ihn heran, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Doch er wehrte alle Fragen ab und sagte, »Subramanyam werde uns erklären, um wen es sich handelte.« Und so machten sich einige auf die Suche nach Subramanyam, einen der Reisegefährten. Er wurde gefunden und hergebracht. Baba fragte ihn, was er an jenem Abend, als wir die Vasishta-Höhle besuchten, gesehen habe. Er bat um Vergebung, dass er Baba nicht sofort informiert habe. Er habe nämlich einen Leichnam im Ganges vorbeischwimmen sehen. Aber da es ein böses Omen bedeute, habe er es in der heiligen Atmosphäre der Höhle nicht erwähnen wollen. Baba lachte und sagte, es habe sich mitnichten um einen Leichnam gehandelt, obwohl der Yogi, der den Fluss hinabtrieb, allem äußeren Geschehen gegenüber so abgestorben war, dass er nicht einmal seine eigene missliche Lage wahrnahm. Er wurde von der Strömung mitgerissen. Wie es scheint, hatte er auf einem Felsen am Fluss gesessen, in tiefer Meditation versunken. Die Strömung spülte unterdessen das Erdreich unterhalb des Felsens fort, und plötzlich kippte der Felsen um und warf den Yogi in die Fluten. Zuerst dachte er, er träume, sagte Baba. Als er dann merkte, dass er vom Ganges fortgetragen wurde, fing er an, zum Herrn zu beten. Baba hörte seinen Ruf. Er lenkte den schwimmenden Leichnam behutsam ans Ufer, wenige Meilen oberhalb Shivanandanagars, wo eine Wohnstätte stand, in der man ihn wärmen und es ihm behaglich machen konnte. Ein Devotee, der damals in Rishikesh war, beschreibt, wir hörten, wie Baba diese Begebenheit schilderte. Während seiner geistigen Abwesenheit hielt er seine Hände so übereinander, als ob er etwas umschlösse. Er tat dies, um das Herz des Mönches zu beschützen. Der Mönch wurde gerettet, nachdem er 30 Meilen im Wasser getrieben war. Am 28. Juli verabschiedete Baba sich von Swami Shivananda und fuhr nach Neu-Delhi. Am 30. begab er sich mit dem Auto nach Mathura Brindavan, in die Gegend, die in der Vergangenheit Schauplatz seiner Spiele und Wundertaten gewesen war, und die Devotees freuten sich alle sehr auf die Gelegenheit, ihn vor diesem Hintergrund zu sehen und ihm in jener vom Dorf des Mahabhagavatam, den Erzählungen aus der Jugend Krishnas, erfüllten Atmosphäre erleben zu dürfen. Baba führte alle zum Ufer der Yamuna, und es war, als ob er jeden Quadratzentimeter dort kannte, als er ihnen jene geheiligten Orte zeigte. Wer könnte sagen, was für Erinnerungen Babas Bewusstsein durchzogen, als er ihnen die Stellen zeigte, wo die Schlange besiegt wurde, wo die Gopis gescholten wurden, wo Kamsas Streitwagen umgeworfen wurde und die Zwillingsbäume mitsamt ihren Wurzeln ausgerissen wurden. Jede kleine Welle der Yamuna schien nach der Musik seiner Stimme zu tanzen. Jede Kuh, die sie erblickten, schien auf die warme Berührung durch seine göttliche Hand zu warten. Auf dem Weg zurück nach Mathura ging Baba in einen Tempel hinein, der Radha Shyama geweiht war. Es wurden gerade Vorbereitungen für eine Aufführung getroffen, in der getanzt und gespielt werden sollte. Als Baba vor dem Heiligtum stand, gingen plötzlich die Lichter aus und alle fragten sich, warum. Aber Baba sagte, »Macht euch nichts daraus. Wir nehmen einfach diese Radha Shyama mit nach Delhi und dann könnt ihr vor ihr Bhajan singen.« Er ließ seine Hand vor der Tür des Schreins kreisen, durch die hindurch man im Dämmerlicht der Öllampen das liebreizende Marmorbildnis von Radha Shyama sehen konnte, und siehe da, in seiner Hand materialisierte sich eine Statuette, die eine genaue Kopie der Radha Shyama im Inneren des Schreins war. Am 2. Augusttag 1957 flog Baba nach Srinagar und kam um 12 Uhr mittags in Kaschmirtal an. Aus der Luft konnte man das komplizierte Netzwerk der Wasserkanäle erkennen, welche die Ebene des Panjab speisen, den goldenen Tempel von Amritsar und die zerklüfteten Zugänge zum Banihal-Pass und ins Kaschmirtal. Hat man erst einmal den Pass überquert, öffnet sich den Augen der liebliche Zauber jenes Tales, das die Begehrlichkeit so manches Herrschers aus weit entfernten Ländern wie Mazedonien und der Mongolei erweckt hat. Die sprudelnden Gewässer, die langen Reihen der Kiefern, das satte Grün des Grases, die Zeichen des stillen Mühens erfüllten das Gemüt mit Freude. Obgleich der Leiter des Shankaracharya-Gästehauses von Srinagar Baba drängte, seine Gastfreundschaft anzunehmen und auf seinem Anwesen zu bleiben, zog Baba es vor, in einem Hausboot zu wohnen, und seine Reisegefährten wurden in zwei weiteren Booten untergebracht. Der Name des Hausbootes, das er bewohnte, war Alexandra Palace. Die anderen wohnten im Prinz von Kaschmir und im Königsrosen. Baba ermutigt jeden, die Schönheiten der Natur wertzuschätzen. Er macht auf den Zauber einer Blüte aufmerksam, auf die farbenprächtige Großartigkeit des Sonnenauf- oder Untergangs, auf die düstere Majestät eines bewölkten Himmels, das zaghafte Blinken der Sterne am mitternächtlichen Firmament oder die sich bewegende Jasmingirlande, der Kraniche im Flug. Darum nahm er am Abend die Reisegefährten mit zu den Shalimar- und den Nishat-Panorama-Gärten, aber als sie zu den Hausbooten zurückkehrten, bemerkte er, das schneebedeckte Himalaya-Gebirge in der Ferne sei ein noch viel schöneres Panorama, vom Herrn selbst entworfen, um die Augen der Menschen von den Niederungen, in denen sie warteten, fortzulenken. Am 3. August fuhr Baba nach Gulmarg und nach Kilanmarg, um seiner Reisegesellschaft, die aus Kaufleuten und Geschäftsleuten, Rechtsanwälten und Professoren, Schriftstellern, Dichtern und Musikern, Verwaltungsbeamten und Landwirten bestand, den Schnee der Himalaya-Kette zu zeigen. In Tanmarg wurden Pferde besorgt und während des 12 Meilen langen und recht mühsamen Aufstiegs auf eine Höhe von über 4000 Meter über dem Meeresspiegel hielt Baba die Gruppe bei guter Laune durch seine geistreichen Bemerkungen und Scherze und die gelegentlichen Gaben von Prasada oder Vibhuti. Er ritt sein Pferd, das auf den Namen Raja hörte und das größte und ansehnlichste der ganzen Schar war, mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit, als sei er im Sattel aufgewachsen. Nicht ein einziges Mal stieg er ab, um sich auszuruhen. Der gewundene Weg über die Berge war voller Kieselsteine und Kopfsteine und durchzogen von einem Gewirr von Kieferwurzeln. Aber die Pferde suchten sich klug ihren Weg, bis die Schneegrenze erreicht war. Dort spielte Baba, wie Kumara Swami an den Hängen des Berges Kailasa, barfuß im Schnee, bewarf seine Reisegefährten mit Schneebällen, lachte über die ängstlichen Gesichter derjenigen, die in den behelfsmäßigen Schlitten über den Schnee rutschten, und schalt alle, die sich über den eiskalten Wind beklagten. Alle waren müde und klagten über Schmerzen und Sonnenbrand, aber Baba war taufrisch, als spät am Abend dieses Tages gegen 22:30 die Hausboote erreicht wurden. Aus dem Alexandra Palace wurde bald ein zweites Prashanti Nilayam, denn viele Menschen aus Srinagar kamen, um ihm zu huldigen und seinen Segen zu empfangen. Eine alte Dame kam und sagte, sie sei durch einen Boten, der ihr in der vergangenen Nacht im Traum erschienen war, angewiesen worden, zu jenem Boot zu gehen. Baba nahm auch die Einladung einiger Familien aus Srinagar an und besuchte sie in ihren Häusern. In einem jener Häuser legte er eine Girlande aus Kardamomblüten um den Hals eines Babys und sagte, »Aus ihm wird ein großer Yogi werden.« Seltsam genug, dass der Großvater des Kindes erklärte, »Swami, genau das Gleiche hat der Astrologe vorausgesagt, der das Horoskop dieses Kindes nach der Geburt erstellte.« Er sagte dies jedoch erst, nachdem Baba ihn gefragt hatte, »Es ist euch schon einmal gesagt worden, nicht wahr?« Dies fand statt in dem Haus des Sekretärs des Touristikunternehmens, das Babas Reise nach Kaschmir vorbereitet hatte. Baba gab ihm einen edelsteinbesetzten Ring, den er spontan materialisierte. Im Verlauf der Unterhaltung fragte ihn jemand, in welchem Alter er Heim und Herd aufgegeben habe. Baba antwortete, »Wie könnte ich, dessen Heim dieses Universum ist, Heim und Herd aufgeben?« Seine Antworten erhellten für alle, die sie hörten, die Göttlichkeit seines Wesens. Der Pilgerstrom zum Alexandra Palace hielt 2 Tage lang ununterbrochen an. Der Abschied am 6. August war für die große Menge der Devotees, die zum Flugplatz gekommen waren, natürlich eine lange und schmerzliche Angelegenheit. Schließlich hob das Flugzeug nach Delhi ab. Von Delhi flog Baba nach Madras und nach einem kurzen Aufenthalt dort erreichte er Puttaparthi am 14. August.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die 6. Folge der Serie Satyam Shivam Sundaram. Am 3. Sonntag des nächsten Monats setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.